Wie es gerade schon angeklungen ist, warum nimmt er das Thema die sterbende Gemeinschaft oder die Gemeinde? Eigentlich heißt es die Gemeinde. Das überlasse ich jetzt euren Spekulationen, warum ich das Thema gerade hier mache. Vielleicht nirgends sonst, ihr wisst es ja nicht. Du hast es aber auch schon erwähnt, dass es die Gemeinde, dass dort viele Gemeinden dazugehören. Auf dieser ganzen Welt viele Gemeinden und Gemeinschaften, ich mache da gar keinen Unterschied, gehören zur Gemeinde Gottes. Und weil da so viele dazugehören und wir auch eine sehr Weltgemeinde sind, wir sehen es auch an den Leuten, die bei uns zu Besuch kommen, können wir auch von anderen Gemeinden lernen. Und das wollen wir heute, indem wir zu einer Gemeinde schauen, die von Gott dieses Urteil bekommen hat, eine sterbende Gemeinde zu sein, eine tote Gemeinde. Und diese Gemeinde befand sich in Sardes, einer Stadt in Kleinasien, der heutigen Türkei. Eine Stadt, die spannende Schicksale hinter sich hatte. Jetzt geht es wirklich nicht nur um die Gemeinde, sondern auch um die politische Stadt. Die Stadt war in der ganzen Antike sehr bekannt, weil ihr sind zwei Fehler passiert, die jeder kannte, so dass sie sprichwörtlich wurden. Denn die Stadt wurde zweimal belagert und zweimal auf die gleiche Weise eingenommen. Ein Geschichtsschreiber schreibt dies wie folgt. Also ich habe es ein bisschen umgeschrieben, dass es nicht so trocken klingt. Diese Einnahme Sardes vollzog sich auf folgende Weise. Am 14. Tag der Belagerung verkündete der König der Perser in seinen Reihen der Soldaten, wer als erstes auf der Mauer steht, den werde ich reich entlohnen. Daraufhin unternahm er einen Angriff, musste sich jedoch zurückziehen. Doch ein Soldat zog sich nicht zurück. Er hatte am Vortag einen lydischen Soldaten beobachtet, wie er auf der Mauer an der Berg zugewandten Seite hinabstieg, um seinen Helm zu holen. Denn der ist ihm da zufälligerweise runtergefallen. An einer Seite, die so steil war, dass man dort keinen Angriff vermutet hat und deswegen eigentlich keine Wachen dort aufstellte. Da ist nur durch Zufall gerade dem Soldat den Helm runtergefallen, sonst war da auch kein anderer Soldat. Und das beobachtete dieser persische Soldat und sah, da gibt es einen Weg, diesen steilen Berg hinauf. Und er fasste einen Plan und stieg diesen steilen Hang hinauf. Einige Perser folgten ihm bis zum Gipfel des Berges und konnten so die Stadt einnehmen, weil dort keine Wachen aufgestellt wurden. Weil niemand einen Angriff auf einer steilen Berghangseite vermutete. Ein anderer griechischer Geschichtsschreiber erzählt es ähnlich von einer zweiten Einnahme durch eine griechische Armee, die feststellte, an dieser Seite haben sie keine Wachen auf ihrer Mauer. Während sie einen Großangriff auf das Torhaus planten, gingen einige Soldaten, so eine kleine Truppe, mit einer Leiter an die Stelle, wo keine Soldaten waren, stiegen die Mauer hinauf über die Leiter und machten den Angreifern das Tor auf. Diese beiden in der Antiken sehr berühmten Ereignisse zeigen, dass Sardes ein Ort war, der zweimal an derselben Stelle eingenommen und überrannt wurde. Zweimal genau denselben Fehler gemacht. Aufgrund des imposanten Abgrunds an dieser Stelle war man sich zu sicher. Da wird nie jemand angreifen. Man braucht keine Wachen aufzustellen, keine Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Da kommt doch niemand drüber. Ein großer Fehler. Jesus nutzt diese Vergangenheit und spielt in seinem Brief an die Gemeinde in Sardes bewusst auf dieses Schicksal an, das die gleichnamige Stadt ereilte. Wir haben oft ein großes Bedürfnis nach Sicherheit und Wachsamkeit, bauen Mauern, Zitadellen um unser Leben. Doch der Satan schleicht umher wie ein brüllender Löwe, tarnt sich als Engel des Lichts, als jemand, dem wir vertrauen wollen. Er weiß, wo wir verwundbar sind. Und sein größter Wunsch ist es, uns zu vernichten. Der Gemeinde in Sardes ging es so. Sie stand kurz davor, vom Satan erobert zu werden. Wie bei der Stadt kam das Böse mit List über die Mauern und drohte, die Gemeinde zu zerstören. Kein leiblicher Tod, aber ein geistlicher Tod. Der Brief enthält die stärkste Zurechtweisung in diesen Briefen, diesen sieben sogenannten Sendschreiben. Das sind die Briefe zu Beginn der Offenbarung im zweiten und dritten Kapitel, wo der Brief an Sardes einer davon ist. Und ich möchte euch diesen Brief ganz klassisch vorlesen. So steht in Offenbarung 3, 1 bis 6, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden. Vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte fest und tu Buße. Wenn du aber nicht wach wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir eingehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinen Gott und seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Sardes. Ich weiß nicht, ob jemand von uns schon mal dort gewesen ist, in der Gegend oder in dieser Ausgrabungsstätte. Aber Sardes, ich will euch ein bisschen mit hineinnehmen, Sardes war eine wunderschöne Stadt in der Antike. Man kann sich das förmlich vorstellen, diese griechisch geprägte antike Stadt. Es gab viele Obstgärten an diesen Hängen des Berges Tumulus. Beim nahegelegenen Fluss konnte Gold gewaschen werden. Heute noch. In Kleinasien erfand man die Münzprägung. Ein amerikanisches Forscherteam hat einen Teil der Bäder und Gymnasien, also Fitnesseinrichtungen der Antike, freigegraben und teils restauriert. Man kann förmlich sehen, ja, in Sardes ließ es sich leben. Da ließ es sich aushalten, in warmen Thermalbädern, schönen Fitnessstudios. Ja, der Wohlstand war da. Auch die Kirche, die die Archäologen fanden, zeigen einen Wohlstand. Von außen, wow, die hatten Geld. Der Wohlstand war aber trügerisch. Was schön aussah, war innerlich kalt geworden. Was der Herzensangelegenheit, Jesus nachzufolgen, aus dieser ist eine traditionelle Form ohne Inhalt geworden. Die Gemeinde wurde nicht verfolgt und kämpfte nicht mit falschen Lehren in ihrer Reihen. Sie ließ Gottes Licht einfach ausgehen. Doch ganz langsam, zu Beginn des Briefes steht, wie in jedem Brief, in den sieben Sendschreiben in der Offenbarung, in den sieben Briefen in der Offenbarung zu Beginn, offenbart sich immer Jesus Christus als Absender. Auch wenn der Apostel Johannes die Offenbarung auf der Insel Patmos empfängt, offenbart sich Jesus in jedem Brief als Absender. Und man bekommt einen Blick auf Jesus' Eigenschaften. Jeder Brief betont eine Eigenschaft von Jesus und setzt in den Mittelpunkt. Oft auch passend natürlich zum Brief und zu dem, was später folgt. Aber ganz zu Beginn wird deutlich, Jesus schreibt diesen Brief. Und wenn man mal von allen sieben Sendschreiben nur den ersten Vers liest, kriegt man so ein Gesamtbild von Jesus. Das wirklich auch sehr spannend ist, mal im Selbststudium zu lesen. Jesus offenbart sich als den, der sieben Geister und die sieben Sterne hat. Sieben Geister, was meinten denn das? Sieben Geister Gottes sogar. Vater, Sohn, Heiliger Geist, ich komme nur auf drei. Wo sind die anderen sieben? Immer wieder wird in der Bibel die Zahl sieben gebraucht als eine Zahl, die im Kontext auch eindeutig nicht eine Anzahl hindeuten kann. Kein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, keine Stückzahl. Dies hängt mit der Bedeutung der Zahl 7 zusammen. Die 7 ist in der Bibel, aber auch im antiken Sprachgebrauch eine Zahl der Vollkommenheit. Meint also alles. Vollkommen. Ich habe mich manchmal gefragt, was das denn heute so wäre. Ich glaube, umgangssprachlich nimmt man dann gern dann und sagt, das sind 1000. So, alle. Oder viel. Wenn man das mit solchen Zahlen umschreibt, ohne eine bestimmte Anzahl zu meinen. Und wenn man das so sieht, meint der Brief also nicht, dass Jesus die sieben Geister hat, also sieben Stück, sondern dass Gottes Geist vollkommen in ihm ist. Irgendwie ist der Heilige Geist in jedem Christen. Lebt, wirkt und verändert. Aber Jesus, in ihm ist der Geist Gottes vollkommen. Ohne hier das Fass der Trinität aufzumachen, aber das spielt das so ein bisschen mit hinein. Jesus ist der Heilige Geist vollkommen. Jesus hält auch die sieben Sterne in seiner Hand. Dies lesen wir gleich zu Beginn der Offenbarung im ersten Kapitel auch. Die Ausleger beziehen diese sieben Sterne auf die Leiter, die Ältesten der sieben Gemeinde, die Bischöfe von Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea, um mal alle genannt zu haben. Und die sieben Leiter spricht die sieben Sterne. Aber auch hier hat es eine Doppelbedeutung. Die sieben meint wirklich diese Anzahl der sieben Gemeinden, aber auch die Vollkommenheit. Was hier in dem Brief geschrieben steht, ist nicht allein für Sardes, sondern das ist für die ganze christliche Gemeinde und für die ganze Gemeinde relevant. Jesus hält die Sterne in seiner Hand. In dieser Geste wird viel deutlich. Wenn man jemanden in seiner Hand hält, dann trägt man ihn. Hütet ihn schützend. Das ist ein Zuspruch. Aber auch ein Zeichen der Abhängigkeit. Wenn uns Jesus nicht trägt, können wir nichts tun. Wenn Jesus den Gemeindevorsteher und die Gemeinde trägt, dann kennt er sie auch. Durch und durch. Und dies wird am nächsten großen Punkt deutlich. Jesus kennt die Stärken und Schwächen der Gemeinde. Du bist doch tot. Uff. Die härteste Kritik in den sieben Sendschreiben. Die Briefe wurden an die Gemeinde gesandt und wurden vorgelesen in einem Gottesdienst. Da bekommt man eine Offenbarung, eine Botschaft Gottes. Und dann liest der Gemeindevorsteher diesen Brief vor und dann sagt Gott, du bist tot. Au, das tut weh. Du bist tot. Die Gemeinde in Sardes war geistlich leblos. Wenige ihrer Mitglieder waren der Botschaft Jesus treu geblieben. Spannend ist auch, wie der Text beschreibt, wie äußerlich aktiv, lebendig die Gemeinde galt. Du hast vorhin auch ganz nett vorgegriffen und auf die Aktivitäten gezeigt. Sardes hat auch viel gemacht, war aktiv, lebendig, viele Aktionen gemacht. Aber viel zu tun heißt nicht, lebendig zu sein. Sie vertrauten auf vergangene Erfahrungen. Vielleicht gab es in dieser Gemeinde verschiedene Dienste, die wirklich wirksam waren. Taten für die Bedürftigen vielleicht. Vielleicht gab es dynamische Gottesdienste, tollen Lobpreis. Aber ihr fehlte das wirklich Wichtige. Ihr fehlte das Feuer, die Reinheit und Kraft des Heiligen Geistes. Das Ansehen der Gemeinde mochte viele täuschen, doch Jesus blickt ins Innere, in die Herzen und Leben der Menschen. Er sah diese religiöse Form, aber kein echtes geistliches Leben. Es muss allerdings noch einen Hoffnungsschimmer gegeben haben. Denn in dem Text wird so deutlich, dass es noch Leben gibt, so ein Hoffnungsschimmer. Und es gibt die Möglichkeit, umzukehren. Selbst wenn wir merken, dass das Feuer ausgeht oder ausgegangen ist sogar, gibt es immer die Möglichkeit zurück. Die Hoffnungsschimmer ist immer da. Dieser Brief an die Gemeinde in Sardes sollte jede Gemeinde dazu veranlassen, sich und auch jeder Christ sich die Frage zu stellen, treten wir geistlich auf der Stelle, indem wir unser Image, unsere Tradition oder uns auf vergangene Erfahrungen verlassen, oder sind wir wirklich lebendig? Wachsen wir geistlich? Werden wir Jesus ähnlicher? In dem Brief an die Gemeinde in Sardes habe ich schon einiges wiedergefunden. Die Stadt war eine wunderschöne Stadt. Der Wohlstand war hoch, römische Bäder, Fitnessanlagen. Es fehlte an nichts. Die Kirche war reich, groß und schön, riesige Gemeinderäume. Doch über die Jahre hinweg ist der Glaube der Eltern zum Glauben der Großeltern geworden. Und aus dem Glauben wurde Tradition. Aus Jesus wurde kein persönlicher Gott mehr. Kein Gott, mit dem man in Beziehung stand. Was soll er mir noch sagen? Aus dem Gott wurde ein, aus dem Gott, dem Vater, wurde ein Großvater. Senil und alt, sitzend auf seiner Wolke, seinem anderen Jahrtausend. Was soll er mir heute noch in meinem Leben sprechen? Die Gemeinde in Sardes mag formell eine Gemeinde gewesen sein mit religiösen Gottesdiensten, aber ihr Feuer im Herzen war am Verschwinden. Die Gemeinde war am Sterben. Irgendwie finde ich die deutsche Christenheit stark in diesem Text. Ich will das jetzt gar nicht so sehr auf unsere Gemeinde beziehen an diesem Punkt, aber wenn ich in die deutsche Christenheit schaue, sehe ich diesen Trend der Gemeinde in Sardes. Wohlstand und Reichtum des Landes lenken den Blick ab. Als Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg im Trümmer lag, gab es eine Riesenerweckung. Da, wo die Menschen alles verloren hatten, sie sich wieder darauf besinnt, was wichtig war, was sie einmal hatten. Und wenn man alles hat, es einem nichts mangelt, es einem wirklich gut geht, dann lässt man das Licht ausgehen. Aus der Kirche wurde Tradition. Vielleicht kennt es der eine oder andere, man geht in den Gottesdienst, weil es Oma wichtig war. manchmal auch, weil es Oma reich entlohnte. Und der persönliche Glaube bleibt auf der Strecke. Und die Tradition rückt in den Vordergrund. Man macht es, weil es irgendwie dazugehört. Und irgendwann mal sitzt man da schon wieder morgens raus, oder? Immerhin um 11, nicht um 10, aber schon wieder morgens raus und man fragt sich, warum eigentlich? Warum sitze ich eigentlich hier? Warum sitzt du eigentlich hier? Und weißt du, was Jesus für dich getan hat? Wir gehen gleich näher darauf ein. In diesem Brief lernen wir aber auch, wie wir wieder zurück zu Jesus kommen. Wie wir einen glühenden Docht, eine fast ausgehende Kerze wieder anbekommen. Und spannend ist, man denkt, man muss sich ganz viele Wege zu Gott merken, es ist einfach einer. In jedem Brief, egal was die Gemeinden falsch gemacht haben in der Offenbarung, ob sie falschen Lehren, Unzucht getrieben haben, was auch immer, ist ganz egal. Der Weg zurück zu Jesus ist überall gleich. Also man muss sich nicht viel merken, wie ich wieder mein Leben reinkriege, wie ich wieder mein geistliches Leben in Flammen kriege. Ist eigentlich so einfach. Es ist überall, in jedem Brief, der gleiche Aufruf. Der gleiche Aufruf. Es ist nicht irgendwo 30 Ave Maria und so. Oder das und das zu machen, dass man dann reiner wird und wieder zurück zu Jesus findet. Kein komplizierter Weg. Es wird einfach mit diesem alten Wort Buße beschrieben. Auch nur vier Buchstaben. Ne? So, vier Buchstaben. Vier Buchstaben. Dieses alte Wort, das Umkehr bedeutet. Umkehr hin zu Jesus. Weg von diesen schlechten Taten hin zu Jesus. Oft denken wir als Christ, ja, ich habe mich doch flammend bekehrt. Das reicht's doch. Ist vorbei, brauche ich nicht mehr machen. Einmal abgehakt. Bekehrung ist keine einmalige Angelegenheit. Ich war vor 2 Wochen an der Nordsee, einer Woche mehr oder weniger, an der Nordsee im Urlaub. Und dort sieht man immer wieder Schiffe fahren. Und wir sind auch mehrmals mit Schiffen gefahren. Und es ist anders, wie mit einem Auto zu fahren. Man sieht ja die Fahrbahnmarkierung, wenn man mit einem Auto fährt. Man weiß, wo ich lang zu fahren habe. Ein Schiff hat nur Wasser vor sich. So am PC hast du so einen Monitor, wo du zwar Linien eingezeichnet hast und manchmal gibt es so Bojen, die Fahrstraßen markieren. Gerade an der Nordsee, wenn man da rausfährt, macht's halt, wenn man sitzt auf einer Sandbank. Aber trotzdem, wenn keine Markierungen da wären und dieser PC, der diesen Weg so ein bisschen weist, dann trotzdem nur Wasser vor sich. Nur Wasser und Wellen, die Auswirkungen haben. Wind, Wellen, Auswirkungen auf das Schiff. Und wenn man nichts macht, nur stehen bleibt, keinen Anker macht, bewegt sich das Schiff immer. Ein Schiff steht nie still. Selbst im Hafen nicht. Wenn es angekettet ist, hängt es auch nur an den, wie nennt man das, Tauen fest, aber es bewegt sich trotzdem. Ein Schiff steht nie still. Und ich finde, es ist ein wunderbares Bild für das Glaubensleben. Wenn ich mich nicht bewege, kein Anker setz, kein Motor anmach, kein Segel setz in den Wind, beweg ich mich auch nicht. Es steht kein geistliches Wachstum. Und wenn ich nicht immer wieder auf mein Navigationsgerät gucke, Bibel, und diese persönlichen Weg zu Jesus suche, werde ich vom Kurs abkommen. Nichts tun heißt automatisch vom Kurs abkommen. Und noch dazu kommen Wind und Wellen, die auch noch Auswirkungen haben, selbst wenn wir den Kurs fahren. müssen immer wieder neu korrigieren. Und dieses Korrigieren ist vielleicht auch ein Bild für diese Buße im geistlichen Leben. Immer wieder neu. Okay, ich merke, ich komme ab von der Linie, vom Fahrwasser, bevor ich auf der Sandbank sitze, muss ich umkehren. Kannst du den Captain sagen, fahr mal weiter. Der war auch den Vogel zeigen. Kehre um hin zu Jesus und fahre diesen Weg hin zu Jesus. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du dich wieder neu auf Jesus ausrichtest, dich wieder neu von ihm anzünden lässt. Und jetzt kommen wir zu dem, das könnte man natürlich fragen, warum? Jetzt kommen wir zur Verheißung, zur abschließenden Verheißung in dem Brief. Diejenigen, die treu geblieben sind, die diesen Kurs auf Jesus gehalten haben, wird er ein weißes Gewand geben und ihren Namen in das Buch des Lebens schreiben. Ein weißer Theologe hat mal dazu gesagt, dem gläubigen Überwinder werden ein Gewand göttlicher Gerechtigkeit, eine Garantie der Sicherheit und ein himmlisches Bekenntnis versprochen. Ein weißes Gewand deckt alle Sünden zu. Die Sünden im Menschen, die oft mit Schmutz und Dreck beschrieben werden, dieses weiße, reine Gewand, das wie ein Stempel sagt, du bist rein, du bist sauber, mit Persil gewaschen, gerecht vor Gott, ganz weiß, strahlend weiß, ohne Befleckung. Und er wird seinen Namen nicht wegnehmen. Hier scheint es um das Buch des Lebens zu gehen. Dieses Buch, das im Exodus zum ersten Mal erwähnt wird. Es stellt eine Art Register dar, in welcher die Bürger des Reiches Gottes stehen und verzeichnet sind. Und jetzt kommt hier auch nochmal eine Mahnung, weil es zeigt auch, dass es die Möglichkeit gibt, dass selbst Mitglieder einer Kirche, einer Gemeinde aus diesem Buch gelöscht werden können. Es kann nämlich allen Menschen geschehen, die zunächst eine Errettung oder eine persönliche Bekehrung und Beziehung zu Jesus hatten, diesem aber nicht treu geblieben sind, Jesus den Rücken gekehrt haben. Das kann denen passieren, die sich bewusst zwar Teil einer Kirche sind, aber sich von Gott abgewandt haben. Manchmal steht hier die Frage, wie bewusst sie das getan haben. Aber sie haben es getan. Und manchmal ist es ein schleichender Prozess, über eine unbewachte Mauer hinein ins Leben. Aber irgendwann mal merkt man, oh, ich bin gar nicht mehr bei Jesus. Ich sitze auf einer Sandbank. Ebenso wird es den Menschen geschehen, die nicht zulassen wollen, dass Jesus Kraft ihnen hilft, das Böse in ihrer Umgebung und ihre sündige Natur selbst zu überwinden. Wenn der Name eines Menschen aus dem Buch des Lebens gelöscht wird, ist nicht wie beim PC die Wiederherstellungstaste, dann ist er für ewig getrennt von Gott, verliert ewiges Leben und wird in den Feuersee geworfen, was diese ewige Trennung zu Gott beschreibt. Ich denke, ein böses Teufelmännchen zu sich vorzustellen, das dann einem über dem Feuer grillt, ist eine falsche Vorstellung von diesem Feuersee. In einem Feuersee ist die absolute Abwesenheit von Gott. Wo Gott nicht gegenwärtig ist, bleibt Selbstsucht und Einsamkeit zurück. Eine ewige Qual. Aber andererseits, wenn jemand keine Gemeinschaft mit Jesus haben will, ist auch total lieblos, ihn dazu zu zwingen. du hast jetzt Gemeinschaft mit mir, weil ich das will. Nein, Jesus lässt die Möglichkeit und die Türen offen. Wo willst du hin? Dies ist eine direkte Warnung an die Gemeinde und eine Verheißung für die, die treu geblieben sind, dass ihr Name nicht ausgelöscht wird. Nein, im Gegenteil. Jesus wird ihren Namen bekennen. Ja, diesen Namen bekennen vor seinem Vater und sagen, du bist gerecht. Ich trug seine Schuld am Kreuz und er hat es angenommen. Er darf ewig leben mit mir in Gemeinschaft. Komm herein in den Himmel. Im Buch des Lebens werden die Nachfolger Jesu stehen, die zum ewigen Leben eingehen. Der Mensch ist es, der sich von Gott abwendet. Doch Gott streckt ihm immer die Hand hin, flehend, doch der Mensch will nicht. Irdische Vergnügungen, Luxus, Hobbys, Lust machen dem Menschen einfach mehr Spaß. Verlangen nachzugehen. Ich sage nicht, dass alles grundsätzlich schlecht ist. Ich freue mich auf das Grillen machen. Aber was wollen wir lieber? Wie wichtig ist uns Jesus? Ich schließe. Bei der Gemeinde in Sardes bestand die Gefahr, dass sich das auf geistliche Weise wiederholte, was vielen Zivilisationen und der Stadt selbst passiert ist. Sie verließen sich auf befestigte Mauern und ließen sich halt treiben. Über diese Mauer kam das Böse. Sicherheit gibt es nur bei Gott. Nun war die Kirche in Gefahr, weil sie selbst sicher war und sich gottloser Sinnlichkeit der Welt gegenüber nachgiebig war. In dieser Ermahnungen in der Offenbarung und in diesem Text werden 6 starke Worte deutlich. Erstens, wachsam zu sein vor dem, der schleichend eindringt von dem Teufel und dieser Sünde, die so leicht in unser Leben kommt, teils auch schon da ist. Und dieser eindringenden Sünde, als Extrapunkt nochmal, wir müssen uns vor Sünde hüten, weil sie Leben zerstört. Immer wieder wird vergessen, dass Sünde tödlich ist. Ich habe lange überlegt, ob ich sagen soll, aber wahrscheinlich spricht es jetzt eher die Jüngeren an. Das tötet Menschen. Kau, das tötet Menschen. Ja, genau so, das tötet Menschen. Die Sünde tötet Menschen. Das vergessen wir immer wieder. Sie macht Spaß, ist toll. Aber es tötet Menschen. Und das, was übrig geblieben ist, müssen wir stärken. Vielleicht ist schon einiges ausgegangen, aber der Docht glimmt noch. Stärke das wieder. Deine eigene Hingabe zu Jesus. Bete wieder. Flehe wieder zu Jesus. Noch ein Punkt, sich erinnern. Sich darauf zu besinnen. Wieder zurückbesinnen. Und da kommt schon langsam die Umkehr ins Spiel. Sich besinnen auf das, was man einmal hatte. Weil hier werden ja auch Gläubige angesprochen, die abgefallen sind. Nicht die Neubekehrten im Expliziten, sondern wieder diese abgefallen. Es ist eine, sich darauf zu besinnen, was man einmal hatte. Wie war denn mein geistliches Leben vorher? Ein Bekenntnis des Glaubens, damit sie die erste Liebe nicht verlieren. Und dann kommt es, das Wichtigste, Buße tun, umkehren, diese 180-Grad-Wendung hin zu Jesus. Alle Briefe in der Offenbarung haben diese eine Lösung für alles, was schiefläuft, für jeden geistlichen Missstand. Umkehr hin zu Jesus, Lasst uns erkennen, wo wir Jesus Licht haben ausgehen lassen. Und dort kann nicht erst morgen gehandelt werden, dort muss sofort gehandelt werden. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Glaubensleben. Vielleicht haben dich diese Worte angesprochen. Vielleicht hast du dich nach Sardes versetzt gefühlt. Vielleicht hast du gemerkt, du weißt gar nicht, ob meine Flamme im Herzen für Jesus noch lodert. Lasst uns gemeinsam vor Jesus treten, uns neu auf ihn ausrichten und zu ihm gemeinsam wieder umkehren. Ich bete mit uns. Herr, Hirt und Bischof unserer Seele, Herr Jesus Christus, du kennst auch uns durch und durch. Du weißt, wie viel Leben und Tod bei uns vorhanden ist. Bewahre uns, dass wir nicht selbst Täuschung verfallen und äußere Eifer und viel Geschäftigkeit mit innerer Lebendigkeit verwechseln. Wecke uns auf, dass wir selbstsicher werden im Glauben und freudig in deiner Liebe. Und gib uns auch Eifer und Geschick ins Herz. Belebe um uns her die, die am Sterben sind, und stärke, dass sie zum neuen Leben gelangen in dir, Herr Jesus. Mach auch unser Haus zur Kraft und Lebensquelle inmitten unseres Volkes und unserer Kirche. Wir wollen uns auf dich ausrichten. Ich lasse jetzt Zeit in der Stille, dass jeder das ganz persönlich machen kann.